Jetzt. Aber jetzt bin ich viel zu laut. Aber das können wir ändern. Also, heute soll es um das Thema Vergebung gehen. Unverdient, die Macht der Vergebung. Ich habe echt lange überlegt, ob ich darüber predigen soll, weil oft ist das Thema Vergebung so abgenutzt, finde ich, in den Gemeinden. Aber mich hat das Thema in den letzten Wochen persönlich nochmal ziemlich beschäftigt durch Situationen in meiner Herkunftsfamilie. Und das habe ich so als Wink von Gott genommen, doch euch auch da nochmal so mit in meine Gedanken mit hineinzunehmen. Oh Gott, hier, das ist weg. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit in euch. Wir haben da letzte Woche in der Kleingruppe so ein bisschen drüber gesprochen und ich glaube, diese Sehnsucht danach, dass Gerechtigkeit in der Welt herrscht, besonders wenn man von so viel Ungerechtigkeit überall immer wieder hört, in Nachrichten, im Umfeld, im Job, egal wo du dich aufhältst, hörst du wahrscheinlich von dem Thema Ungerechtigkeit. Und ich habe mich gefragt, woher denn diese tiefe Sehnsucht in uns nach Gerechtigkeit wohl kommt, wenn es doch eigentlich so auf der Welt gar keine totale Gerechtigkeit gibt. Also nirgendwo in irgendeinem Staat, in irgendeinem Land, in irgendeiner Familie gibt es eine totale Gerechtigkeit. Und dennoch haben wir diese Riesensehnsucht danach in uns. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach dem Guten in uns für uns ein Hinweis auf Gott sind. Ich glaube, dass Gott uns mit dieser Sehnsucht geschaffen hat. Vielleicht, weil er möchte, dass wir die Lösung bei ihm suchen. Dass wir uns nach der Suche nach Gerechtigkeit uns ihm zuwenden. Und ich habe auch schon oft darüber nachgedacht und ihr vielleicht auch, dass doch Gott eigentlich alles Unrecht, alle Ungerechtigkeit auf dieser Welt beseitigen müsste. Aber das würde ja auch heißen, dass er dann auch alle Ursachen aller Ungerechtigkeit beseitigen müsste. Und ich glaube, genau da ist die Schwierigkeit an der ganzen Sache. Denn jeder von uns hat doch schon mal selbst Unrecht verursacht. Und jeder von uns hat schon mal jemanden verletzt oder hat schon mal die Unwahrheit gesagt. Auch wenn unter Christen man das immer wieder hört, dass wir doch keine bösen Menschen sind und dass wir doch immer wieder das Gute wollen. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin und ehrlich in mein eigenes Herz reinschaue, was da so manchmal abgeht, was in meinen Gedanken manchmal so passiert oder was in meinen Beziehungen passiert, dann ist es leider überhaupt nicht immer gut. Denn fast jeden Tag sagen oder tun wir Dinge oder versäumen vielleicht auch Dinge und verletzen damit andere Menschen. Und da bin ich ja dann selber auch eine Ursache von Ungerechtigkeit und Schmerz und brauche persönlich dringend Vergebung. Und in jedem von uns gibt es ja dann nicht nur den Wunsch nach Gerechtigkeit, sondern eben auch die Hoffnung auf Gnade. Oder wie geht's euch da? Und wir sehnen uns zwar alle nach Gerechtigkeit, aber in mir, in dir ist wahrscheinlich auch diese Stimme, die sagt und die sich danach sehnt, alles ist vergeben, alles ist wieder gut und ich liebe dich dennoch. Und ich glaube, so gegensätzlich unsere beiden Sehnsüchte da auch sind und so wenig wie die eigentlich so zusammenpassen, gibt es eben doch diesen einen Ort, an dem beides zusammenkommen kann. Und dieser Ort ist das Kreuz. Und an diesem Kreuz, da wurde ein total sündloser und unschuldiger Mensch auf brutale und ungerechte Weise umgebracht. Und dieser Jesus sagte in seinem größten Schmerz und in der größten Ungerechtigkeit zu Gott: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagte: Rechne ihnen, diesen Menschen, diese Schuld nicht an. Und dieser Ort am Kreuz, das ist der Ort, wo Täter und Opfer sich treffen können. Wo das, was mir angetan wurde und das, was ich selber Böses getan habe oder gedacht habe, wo das zusammenkommen kann. Und ich glaube, nur wenn ich das glauben kann, dass mir meine eigene Schuld vergeben ist, durch eben diesen Jesus, bekomme ich dadurch die Kraft, auch anderen zu vergeben. Weil mir vergeben wurde, weil ich von Gott durch Jesus Vergebung empfangen habe, die ich gar nicht verdient habe. Deshalb kann ich einem Menschen vergeben, der das auch nicht verdient hat. In Matthäus 6 steht: Vergebt, dann wird euch auch vergeben. Wörtlich heißt es aber eigentlich: Lasst los, dann werdet auch ihr losgelassen werden. Und das bedeutet ja, dass Vergebung ein Weg in die Freiheit ist und dass Vergebung uns befreit. Und Jesus, der erzählt uns dazu in der Bibel in Matthäus 18 eine Geschichte, ein Gleichnis. Und ich habe so gedacht, wahrscheinlich können wir die Geschichte heute in Zeiten von gekauften Weltmeisterschaften, Überschuldung und dem, was wir so nett Ellbogengesellschaft nennen, noch viel besser verstehen als die Menschen, die damals sich um Jesus versammelt haben, als er die Geschichte zum ersten Mal erzählt hat. Lasst uns mal in die Geschichte reinschauen. Lass mal gerade gucken. Ich lese mal vor. Mit der Gottesherrschaft verhält es sich wie in der Geschichte von einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Ich glaube, dieser namenlose Knecht wusste in dem Moment überhaupt nicht, wie ihm geschieht, oder? Sein Name, ich glaube, der war eigentlich egal, und auch ob er männlich oder weiblich war, war egal. Und eigentlich ging es hier auch nicht nur ums Geld. Denn ich glaube, davon hatte der König sicher genug. Und um die Schulden, die es hier ging, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Also diese Zahl, die da genannt wurde, entspricht umgerechnet heute angeblich 12,4 Milliarden Euro. Also das ist eine astronomische Summe, oder? Und keine Ahnung, wie sich bei so einem armen Knecht eine solche Schuldensumme anhäufen konnte. Aber klar ist, das konnte der nie und nimmer bezahlen. Ja, die kann er nicht bezahlen, wenn er Frau und Kinder und alles, was er hat, verkaufen würde. Der hat definitiv in der wirklichen Schuldenfalle gesessen. Da würde heute keine Schuldnerberatung mehr helfen oder eine tolle Umschuldung mit einem super Zinssatz. Und ich glaube, da hilft selbst kein Tricksen mehr. So kreativ kann man gar keine Bücher bearbeiten, um so eine Summe irgendwie noch deckeln zu wollen. Also der Knecht, der war wirklich ein hoffnungsloser Fall. Der war regelrecht geliefert. Und der König, was hat der König gemacht? Der beschließt einfach, ihm seine Schulden zu erlassen. Der König, der erkennt die Hoffnungslosigkeit in der Situation und der fängt nicht erst an zu rechnen oder schreibt irgendwelche Schuldenpläne für den Knecht. Nee, der handelt einfach und sagt, dir ist das vergeben. Und von jetzt auf gleich ist dieser Knecht frei. Und dadurch liegt sein Leben plötzlich wieder wie so ein weißes Blatt Papier vor ihm. Der kann komplett neu anfangen. Ohne diese Fesseln der Schulden. Er kann vielleicht wieder frei atmen und ist nicht mehr gefangen in seiner übermächtigen Vergangenheit. Ihm wird wirklich wie so ein Neuanfang mit neuen Perspektiven und neuen Möglichkeiten geschenkt. Der bekommt ein neues Leben. Und der Knecht, ich glaube, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Der war sicher total verwirrt und ungläubig, aber auch total erleichtert. Was wird er wohl tun? Wird er Familie und Freunde einladen und ein Riesenfest feiern? Wird er ihnen von der Güte und Barmherzigkeit seines Königs erzählen? Lasst uns mal weiterlesen. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Der Knecht wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. War der nicht gerade noch froh darüber, über sein eigenes freies Leben, dieser Knecht? Aber irgendwie habe ich gedacht, war die Gier scheinbar größer, ne? Er hat alles vom König erlassen bekommen, alles vom König geschenkt bekommen, aber alles war scheinbar nicht genug für ihn. Und so läuft er los und treibt alles ein, was er meint, von anderen noch zu bekommen. Da war nichts mit freudiger Wiedergabe von dem, was er empfangen hatte, von Barmherzigkeit. Der war sofort wieder in seinem alten Trott und er schaute nur auf sich selbst. Und ich glaube, der hat dabei gar nicht bemerkt, dass er eigentlich alles direkt wieder verspielt hat, was er geschenkt bekommen hat. Und ich habe zuerst gedacht, wie kann man nur so herzlos und so dumm sein? Wie kann man nur so undankbar sein? Aber wie hätten wir uns wohl an seiner Stelle verhalten? Wie hättest du dich verhalten? Ich glaube, das ist eine spannende Frage. Und der König, wie hat der weiter reagiert? Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und brachten bei ihrem König alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein König vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch dich erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein König wurde zornig und übergab ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Kann man das dem König verdenken, dass der so zornig reagiert hat? Ich glaube, so hatte der sich das überhaupt nicht gedacht mit seinem Schulderlass, oder? Der hatte ihm doch nicht das Leben geschenkt, damit er es dafür anderen wieder wegnimmt. Und der Knecht, der hatte nichts verstanden vom Handeln des Königs. Er hatte die Vergebung des Königs nicht nur nicht verdient, denn das konnte er ohnehin nicht. Er hatte sie regelrecht verwirkt. Der König hatte ihm Barmherzigkeit angeboten, aber der Knecht, der ist bei seiner Hartherzigkeit geblieben. Der König, der hatte ihm Vergebung geschenkt, aber der Knecht ist bei seinem kalten Berechnen geblieben. Und der König sagte darauf: Du wirst mir alles zurückzahlen, alles. Und nicht, weil ich es will, sondern weil du mit deinem Handeln selber gezeigt hast, dass du es willst. Jesus, der sagt zum Schluss in Vers 35, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Und ich finde, Jesus spricht hier ziemlich unmissverständlich über das Thema Vergebung und das klingt in meinen Ohren ganz schön hart, in euren vielleicht auch. Aber ich finde, er macht damit auch deutlich, dass Vergebung eben kein Luxus und keine nette Möglichkeit ist, sondern eben eine Notwendigkeit für unser Leben. Das ist wie so ein göttlicher Befehl. In Markus 11 steht: Aber wenn ihr Gott um etwas bittet, dann sollt ihr vorher Menschen vergeben, die euch Unrecht getan haben. Da steht nicht, ihr könnt, da steht, ihr sollt. Ich denke, vergeben ist Jesus so wichtig, dass das immer wieder in der Bibel anspricht. Ganz deutlich und ganz klar. Ich habe mich gefragt, warum? Ich glaube, dass Jesus uns vor den Folgen bewahren möchte, die eintreten, wenn wir nicht vergeben. Und diese Folgen, die würde ich mir gerne mit euch ein bisschen näher anschauen. Im Galaterbrief heißt es: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und ich glaube, dass in unserem Leben das Gesetz von Saat und Ernte im Positiven wie auch im Negativen gilt. In Matthäus 7 steht: Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so, wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man euch selber messen. Und er sagt damit: Wer Gerechtigkeit und Vergeltung für Sünden und Fehlverhalten sich selbst gegenüber fordert, dem wird es eben auch seiner eigenen Vorstellung entsprechend ergehen. So wie wir andere behandeln, werden auch wir behandelt werden. Und ich habe da so an mein Leben gedacht und gedacht, boah, wie oft ertappe ich mich dabei, eben genau die Dinge zu tun, die ich früher bei meinen Eltern verurteilt habe. Ja? Und ähnliche Dinge, die ich früher an meinen Eltern verurteilt habe, ich glaube, die verurteilen heute unsere Kinder an mir. Ich habe da so ein kleines Beispiel. Wenn meine Mutter früher mit uns einkaufen gegangen ist, so in die Stadt ein bisschen bummeln, da musste immer ganz schnell alles erledigt werden. Ihr war das immer in der Stadt zu viel und sie wollte immer schnell wieder ihre Ruhe haben, wollte wieder schnell nach Hause. Und ich fand das schrecklich. Ja, ich wollte so gerne mal in Ruhe durch die Stadt bummeln. Und was habe ich gemacht? Natürlich habe ich ihr Verhalten verurteilt. Und das sicherlich nicht nur einmal. Und Jahre später, als unsere Kinder noch klein waren, habe ich mich dabei beobachtet, wie ich genau dasselbe gemacht habe. Und leider auch nicht nur einmal. Wenn ich mit meinen Kindern in die Stadt gefahren bin, dann hatte ich es immer eilig. Und habe sie angetrieben und gesagt: Schnell, schnell, komm, beeilt euch, wir gehen mal eben einkaufen. Und ich hatte keine Ruhe, mit ihnen gemeinsam durch die Stadt zu bummeln. Aber glücklicherweise, und das habe ich wie heute noch vor Augen, stand ich mit meiner Tochter in einer Umkleidekabine. Und zwar, als ob wirklich der Heilige Geist gesagt hat, Katja, warum hast du es eigentlich so eilig? So wirklich, als ob so er neben mir gestanden hätte. Und ich habe kurz innegehalten und habe gesagt, weiß ich eigentlich nicht. Eigentlich habe ich es gar nicht eilig. Ja, und dann ist es mir echt so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gedacht, scheiße, ich mache es genau wie meine Mutter. Ja, aber das Gute ist, wenn man es erkannt hat, ne, kommt man da auch wieder raus. Aber ich hatte geerntet, was ich durch meine Verurteilung gesät hatte. Aber ich konnte die Wurzel wieder abschneiden und dann bessere Sachen ernten danach. Nicht vergeben bringt uns in innere Gefangenschaft. In Matthäus 18, das haben wir uns eben angeguckt, hieß es für den unbarmherzigen Knecht, und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Welche Folterknechte kennen wir denn heute in unserem Leben? Welche kennst du in deinem Leben? In welcher inneren Gefangenschaft halten sie dich, halten sie mich gefangen? Ich glaube, eine Gefangenschaft ist Bitterkeit und Groll. In Hebräer 12 steht, trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann. Achtet darauf, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufwächst und Unheil anrichte und viele durch sie vergiftet werden. Und ich kenne so ein paar Menschen, und da würde ich noch nicht mal sagen, dass es nur ältere Menschen sind, die sind so wirklich wie in Bitterkeit gefangen. Ja? Die beklagen sich dauernd, die sehen alles nur negativ, die finden das Haar in der Suppe, denen springt die Bitterkeit quasi aus dem Gesicht und ihre Unzufriedenheit. Und in Sprüche 4 steht, behüte dein Herz mehr als alles andere, was du sonst zu behüten hast, denn von ihm hängt dein Leben ab. Und das heißt, was in deinem, was in meinem Herzen geschieht, hat einen enormen Einfluss auf unser Leben und auch auf das Leben anderer. Also was wir in unserem Herzen haben, geben wir an andere weiter. Und ich habe mal einen coolen Spruch gehört, den habe ich mir ja aufgeschrieben. Wenn wir Groll und Hass in unserem Herzen festhalten, ist es wie Gift trinken und hoffen, dass der andere davon stirbt. Ich habe gedacht, da ist was Wahres dran. Also Bitterkeit im Herzen, das verletzt dich und andere, das führt zu Anklagen, das führt zu negativen Reden und das färbt meine Lebenssicht. Ja, ich nehme dann die Fehler des anderen schlimmer wahr, als sie sind. Es macht mich dünnhäutig und ich werde vielleicht sogar wie zu so einem Erbsenzähler. Ich weiß nicht, kennt ihr den Begriff? Erbsenzähler, pingelig. Und was noch ist, das führt zu Einsamkeit, weil solchen Menschen geht man viel lieber aus dem Weg. Die lädt man nicht ein. Also wir hatten so eine, ich sage jetzt einfach den Namen, so eine Tante Rieke bei uns in der Familie früher. Die wollte keiner mehr einladen, die wollte keiner auf dem Geburtstag haben. Die hat jeden Geburtstag vermiest. Ja? Und die war total einsam. Die hatte keine Freunde, die hat alleine gelebt, war nicht verheiratet. Da hatte keiner Lust, Zeit mit zu verbringen. Im Psalm 45 steht, da wird vom Ton des Herzens gesprochen. Dort steht, mein Herz ist übervoll von froher Botschaft. Und ich habe überlegt, womit ist denn mein Herz gefüllt? Oder womit ist dein Herz gefüllt? Manche Menschen, die sind auch so regelrecht in Selbstmitleid gefangen. Die können nichts anderes, als sich nur um sich und ihren Mangel drehen und leben dadurch ein Leben mit ganz wenig Lebensfreude. Oder sind gefangen in ihren eigenen Gedanken. Kennt ihr das, wenn man so innerlich so die größten Schlachten im Kopf vollzieht mit Menschen, die einem irgendwas angetan haben, die einen verletzt haben, die einen Unrecht behandelt haben? Und man kreist dann nur um die Verletzung, man kreist nur um dieses Geschehen und kommt da überhaupt nicht mehr von los. Man ist da drin gefangen. Oder Süchte, ja, halten uns auch gefangen, in welcher Art auch immer. Süchte, die uns helfen, unseren eigentlichen Schmerz zu betäuben. Uns eigentlich mit der Verletzung, um die es eigentlich geht, sich damit nicht zu befassen. Und nicht vergeben kann auch zu Blockaden führen, eben in unseren Beziehungen zu anderen, zu uns selber, aber auch zu unserer Beziehung zu Gott. Ich glaube, wir haben schon oft gehört, dass eben Richten und Unvergebenheit eben zu Bitterkeit und Groll und Hass und sowas führen. Und diese Dinge, die füllen dann eben unser Herz und stehen wie so eine Mauer zwischen uns und anderen Menschen und auch zwischen uns und Gott. In den Seligpreisungen, da heißt es, selig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und ich glaube, Jesus möchte so gerne, dass wir von all diesen Dingen frei werden, damit wir ihn, damit wir seine Gnade, seine Liebe und seine Barmherzigkeit sehen können und eben auch empfangen können. Und ich glaube, dass Vergebung hier oft ein Schlüssel für unsere Beziehungen ist. Also ich sage bewusst nicht der Schlüssel, weil ich glaube, Vergebung ist ein Schlüssel. Jetzt haben wir schon ganz viel über Vergebung geredet, aber eben noch gar nicht geschaut, was Vergebung eigentlich bedeutet. Vergebung bedeutet nicht, etwas einfach vergessen. Auch vergeben kann vielleicht vergessen folgen. Und kleine Kratzer, die können wir vielleicht abhaken und vergessen. Aber tiefe seelische Wunden zu vergessen, das ist eine Form von Verdrängung. Den Vorfall an sich mag man dann vielleicht aus dem Blickfeld verlieren, aber der Schmerz und die Bitterkeit, die lösen sich dabei leider nicht auf. Und genau die tauchen dann im Alltag immer wieder auf. Die werden sichtbar und belasten unsere Beziehungen und eben auch unser Leben. Vergebung bedeutet auch nicht, Verletzungen sich immer wieder gefallen lassen zu müssen. Das finde ich ganz wichtig. Wir dürfen aus Situationen lernen und uns dann auch vor weiteren Übergriffen schützen. Und da gefällt mir total, was die Paula Sandford mal dazu gesagt hat. Vergebung heißt nicht, sich weichlich und naiv zu beugen und beinahe jeder Art von Verletzung uns gegenüber zu entschuldigen. Vergebung ist keine selbstzerstörerische Demut, die anderen gestattet, uns als Fußabtreter zu behandeln. Wirkliche Liebe vergibt und sagt, bis hierher und nicht weiter. Vergebung bedeutet auch nicht, sofort wieder vertrauen zu müssen. Denn nach Vergebung kann und muss Vertrauen ganz neu wachsen. Man muss neu Vertrauen lernen und das ist ein Prozess und kann dauern. Und es braucht wirklich Zeit, und eine gute Ebene, auf der Vertrauen neu wachsen kann. Manche Menschen, die setzen auch Vergebung mit Versöhnung gleich. Vergebung ist aber kein Akt der Versöhnung. Aber Vergebung kann der erste Schritt oder die Grundlage zur Versöhnung sein. Also Vergebung, das reinigt zwar das Herz, aber das bedeutet nicht, dass man mit dem anderen dann auch wieder eine tiefe Beziehung eingehen muss. Manchmal, finde ich, kann es sogar wichtig sein, weiterhin Abstand zu halten, um eben nicht wieder neu verletzt zu werden. Und zur echten Versöhnung gehören immer zwei, die beide bereit sein müssen, ihre Vergangenheit zu bearbeiten und um miteinander dann einen Neuanfang zu wagen. Vergebung bedeutet Gnade gewähren. Das heißt, ich trete mein Recht darauf ab, jemandem seine Schuld immer wieder nachzutragen, sie ihm immer wieder vorzuhalten. Ich gebe meinen Platz auf dem Richterstuhl auf und lass Jesus Richter sein. Und genau das ist meistens erstmal nur eine Willensentscheidung. Vielleicht sogar erst einmal ganz ohne Gefühl. Denn nach der Vergebung, also so geht es mir jedenfalls, fühlen wir uns oft nicht direkt anders. Denn, und das habe ich eben schon mal gesagt, um meine Verletzungen muss ich mich noch separat kümmern. Die sind durch die Vergebung nicht weg. Meine Verletzungen, die brauchen es, dass ich sie wahrnehme, dass ich sie benenne und die brauchen Trost und Heilung. Vergebung bedeutet auch, ich akzeptiere meinen Verlust und gebe meine Hoffnung auf Wiedergutmachung auf. Ich gebe auf, hinter der Wiedergutmachung hinterherzulaufen und auch wenn es nur immer wieder in meinen Gedanken ist. C.S. Lewis hat mal gesagt, Vergebung geht über menschliche Gerechtigkeit hinaus. Es geht darum, Dinge zu vergeben, die eigentlich unverzeihlich sind. Aus diesem Grund, finde ich, kostet Vergebung mich immer etwas. Wir müssen unseren Stolz, unser Selbstmitleid, unseren Gerechtigkeitssinn quasi opfern. Und das heißt auch, wenn wir vergeben, verzichten wir auf unseren Anspruch auf Gerechtigkeit und auch auf unser Bedürfnis nach Rache. Gott hat uns, und zwar jedem von uns, so ein Riesengeschenk zur Verfügung gestellt. Wenn wir uns an Gott wenden und ihm unsere Fehler bekennen, dann erhalten wir seine Vergebung ganz kostenlos, umsonst. Umsonst, eben nicht kostenlos. Jesus, der starb für uns und hat eben die Folgen für alles, was wir je falsch gemacht, gedacht oder gesagt haben, die hat er getragen. Und Gott vergibt uns, auch wenn er genau weiß, dass wir erneut Fehler machen werden. Aber ich finde, er ist da so ein einzigartiges Vorbild für Vergebung. Und ich glaube fest, wenn wir diese Vergebung Gottes für uns wirklich begreifen, dann wird er nicht nur unser Vorbild, sondern motiviert uns auch, anderen zu vergeben. Und in unserer Vergebung handelt dann Gott selbst und schafft etwas aus der Welt, was menschlich eigentlich überhaupt nicht zu bewältigen wäre. Wie geht denn Vergebung jetzt ganz praktisch? Ich finde, Vergebung ist erstmal eine Sache, die nur zwischen dir und Gott stattfindet. Die nur zwischen mir und Gott stattfindet. Also bevor wir Dinge mit anderen klären, ist es gut, sie erstmal mit Gott zu klären. Mein Pointer geht nicht weiter. Claudia, könntest du weiterklicken? Ich kann nicht weiterklicken. Zuerst ist es einmal wichtig, dass wir erkennen und uns eingestehen, dass wir verletzt worden sind und damit zu Gott gehen. Und da dürfen wir unsere Verletzungen, auch die Folgen, die dadurch in unserem Leben entstanden sind, die dürfen wir ihm hinhalten. Wir dürfen ihm erlauben, uns zu trösten und unsere Verletzungen zu heilen und unsere Wunden zu verbinden. Und da dürfen wir auch unsere eigene Schuld, unsere Reaktion bekennen und es bei Jesus abladen. Unseren Groll, unseren Hass, unsere Bitterkeit, unsere Rachegedanken, vielleicht auch unseren Rückzug, was auch immer. Denn ich allein, du allein bist verantwortlich für deine sündhaften Reaktionen. Und er, der ist der beste Lastenträger. Und dort kannst du ganz persönlich seine Vergebung für dich empfangen. Und du darfst auch dir selber vergeben, wenn du dir selbst noch Dinge vorwirfst. Weil ich glaube, wenn Gott dir vergeben hat und so barmherzig ist, dann darfst du das auch zu dir selber sein. Und ich habe eben schon gesagt, oft ist Vergebung erstmal nur eine Entscheidung ohne Gefühl, wenn wir vergeben, weil eben Vergebung ein Prozess ist. Und manchmal ist man ganz besonders nach schweren Verletzungen auch noch nicht so schnell in der Lage, diese Entscheidung zur Vergebung zu treffen. Manchmal steht Vergebung auch erst am Ende von einem längeren Heilungsweg. Dann, wenn man das Ausmaß der Verletzungen und der Folgen verstanden hat. Und manchmal ist es vielleicht auch erst einmal nur eine Entscheidung, sich auf den Weg des Erkennens zu machen, um später dann irgendwann vergeben zu können. Wenn du aber schon in der Lage bist zu vergeben, dann ist es wichtig, so konkret wie möglich zu vergeben. Wir sagen immer so nett, Vergebung braucht Straße und Hausnummer. Also benenne, wo du vergibst, wo du vergeben möchtest, an welchen Stellen du verletzt wurdest und eben auch, welche Folgen die Verletzung für dein Leben hatte. Weil jeder einzelne Punkt braucht eigentlich, ich vergebe jetzt. Und bei Jesus kannst du dann auch deine Ansprüche auf Wiedergutmachung loslassen. Denn du kannst sie nicht eintreiben, wie der Knecht es bei seinem Mitknecht getan hat. Denn genau das führt dich, genauso wie den Knecht, eben in diese innere Gebundenheit. Es hält dich gefangen. Vielleicht bist du ja auch sauer auf Gott und machst ihm Vorwürfe für das, was passiert ist, für die Situation, in der du gerade stehst, was auch immer. Und wenn das so ist, dann darfst du ihm auch deine Anklage geben. Er weiß es eh. Er weiß eh, was in deinem Herzen ist. Und er hält es aus. Und er hält mit dir gemeinsam auch deine Trauer über den empfundenen Verlust und deinen Schmerz aus. Und über deine Trauer, über die Situation, in der du gerade steckst. Und er geht mit dir da gemeinsam durch. Und auch da möchte er dich trösten und sich um deine Verletzung kümmern. Und vielleicht kannst du dann später gemeinsam mit ihm so ein neues Ja zu deinen Umständen finden. Juni, du kannst schon mal nach vorne kommen. Du kannst wieder klicken. Ja, die große Frage, ne? Wann vergeben wir? In Matthäus 18 steht, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal sollst du vergeben. 70-mal 7-mal vergeben bedeutet sofort und immer. Denn Vergebung ist oft ein Prozess so nach diesem Zwiebelschalenprinzip. Zuerst kommt die Willensentscheidung und dann oft folgen die tieferen Schichten mit den verletzten Gefühlen erst später. Und immer dann, wenn wieder Vorwürfe hochkommen, wenn wieder Bitterkeit hochkommt, dann hast du die Möglichkeit, wieder neu zu vergeben. Ähm, Ich musste einer Person aus meiner Herkunftsfamilie ziemlich viel vergeben. Und ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich das getan habe. Ich habe immer wieder neu gesagt, ich vergebe ihr, ich lasse meine Vorwürfe los. Und immer wieder, manchmal oder früher war es täglich, kroch es von hinten wieder hoch. Und die Vorwürfe kamen wieder und dann habe ich wieder neu gesagt, Jesus, hier hast du alles und ich vergebe. Ich entscheide mich zu vergeben. Und ich kann euch sagen, das wurde immer weniger, bis es irgendwann gut war. Aber es war wirklich ein Prozess und es hat Jahre gedauert. Aber mir ging es damit immer besser mit der Zeit. Es ist immer so leicht gesagt, mach Vergebung zu einer Art Lebensstil. Aber ich glaube, das ist die Lösung für uns. Und meine Erfahrung dabei ist, je länger man wartet, desto schwerer wird es oft zu vergeben. Und vielleicht denkst du, Vergebung ist so schwer für dich. Und es fühlt sich an wie ein Verlust. Aber wer hat die negativen Gedanken, die schlaflosen Nächte oder die Bauchschmerzen? Du oder andere? Vergebung bringt für dich selbst den größten Nutzen. Vergebung bewirkt etwas in deinem Herzen und auch in der unsichtbaren Welt. Und du findest Frieden, weil Vergebung sich positiv auf deine seelische und geistliche Gesundheit auswirkt. Vergebung ist so eine Art Akt der Selbstliebe. Claudia, ich bräuchte Folie 15 jetzt. Das ist die vorletzte. Genau. Nelson Mandela hat gesagt, als er aus dem Gefängnis nach vielen, vielen Jahren freigelassen wurde, als ich aus der Zelle durch das Tor Richtung Freiheit ging, da wusste ich, würde ich meine Verbitterung und meinen Hass nicht hinter mir lassen, so würde ich nach wie vor im Gefängnis sein. Also Vergebung bedeutet, du entlässt eine Person aus dem Gefängnis und stellst anschließend fest, dass du selbst der Gefangene warst. Wir werden jetzt noch eine Zeit im Lobpreis haben und vielleicht möchtest du die Zeit ja nutzen und mit Gott nochmal gemeinsam dieses Thema Vergebung bewegen. Wem solltest du oder darfst du noch vergeben? Bei welcher Person hast du noch das Gefühl, dass da noch eine Rechnung offen ist? Das Gefühl, dass sie dir noch was schuldet? Welche Schritte sind für dich heute vielleicht dran, um diesen Segen der Vergebung zu erfahren? Für dich ganz persönlich. Welche Entscheidung möchtest du heute treffen, um dich selbst aus deinem Gefängnis freizulassen? Vielleicht möchtest du dich auch auf dem Weg des Erkennens machen, die Entscheidung treffen, dich auf diesen Weg zu begeben. Vielleicht möchtest du auch die Entscheidung, die du heute getroffen hast, vor einem Menschen laut aussprechen oder jemandem sagen, womit du noch Mühe oder Angst hast und warum du noch keine Entscheidung treffen kannst. Vielleicht brauchst du auch ein Gebet und Gottes Mut und Kraft für deine Entscheidung. Hinten wird gleich ein Gebetsteam stehen. Ich denke, die Anke wird hinten stehen, Bernd und Andreas. Genau. Und wir möchten dich gern segnen mit dem, was du gerade in diesem Moment brauchst. Jesus, und ich danke dir für dieses unverdiente Geschenk von dir. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, uns von dir aus der Dunkelheit, aus unseren Gefängnissen ins Licht führen zu lassen. Und ich glaube, du weißt, dass Vergebung für uns nicht immer einfach ist. Aber das war es auch nicht für dich. Aber ich bete, dass du uns befähigst. Und das können wir wirklich nur durch dich. Dass du uns befähigst, dich als Vorbild zu nehmen. Und wir dadurch die Kraft haben, anderen zu vergeben. Und diese Dinge loszulassen, die uns festhalten, die uns gefangen halten, die uns von dem eigentlichen Leben abhalten, was du uns schenken willst und was du für uns vorbereitet hast. Und uns besonders abhalten, mit dir in eine tiefe, innige Beziehung zu kommen. Jesus, danke, dass du den Weg für uns möglich gemacht hast. Dass du mit offenen Armen da stehst und dass deine Liebe und deine Vergebung umsonst ist. Dass sie unverdient ist und dass wir dieses Geschenk annehmen können. Und nicht nur annehmen können, sondern auch mit dir auspacken können und kennenlernen können. Und erkennen können, was es für uns und unser Leben bedeutet.